ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In London nennen sie ihn The Hammer. In Stuttgart schwärmen sie noch heute von seinem Tor gegen Cottbus, das so wichtig war für die Meisterschaft 2007. Bei dieser EM ist er ARD-Experte und freut sich vermutlich ganz besonders darüber, dass einige Spieler von seinem Stuttgarter Herzensclub dabei sind. Herzlich willkommen im Sonntagstalk von SR1 und HR3, Thomas Hitzelsberger. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ja, ist das so? Schauen Sie noch mal genauer auf die Stuttgarter oder ist das Kapitel vorbei?
Nein, ist nicht vorbei. Ich bin natürlich dem Club eng verbunden. Ich habe dort lange gespielt und später auch nochmal dafür gearbeitet. Deswegen freut es mich ungemein, dass der VfB in der vergangenen Saison so erfolgreich war und dann ja auch die Spieler sich selbst belohnt haben und zu Recht auch 4 Spieler jetzt dabei sind bei der Europameisterschaft.
Genau, Maximilian Mittelstädt, linker Verteidiger, Christian Führich haben wir, Dennis Undaff und den vierten.
Waldemar Anton.
Ganz genau. Und für Alexander Nübel,
Ja, das war enttäuschend, weil Julian Nagelsmann anfangs ja angekündigt hatte, er wollte 4 Torhüter dabei haben, alle 4 im Kader haben und dann hat er sich gegen Alexander Nübel entschieden. Das war für ihn enttäuschend, nur ich bin sehr zuversichtlich, dass er in den nächsten Jahren dabei sein wird und auch spielen wird.
Und Enttäuschung gehört ja zum Sport immer dazu, ne? Mal ist man nicht immer in der Startelf, mal wird man nicht nominiert vom Bundestrainer. Wo geht das dann eigentlich hin? Wo ist das Ventil für so eine Enttäuschung für einen Spitzensportler?
Das ist sehr individuell. Da kann ich am besten natürlich über mich sprechen. Ich hatte unterschiedliche Phasen, die Hochphasen, sehr viel positive Emotionen. Und dann, wenn es eben nicht funktioniert, gibt es oft im engsten Umfeld, ob es Familie ist oder Freundeskreis, Menschen, mit denen man sprechen muss. Hm. Und wenn es mal ganz schwierig wird, dann natürlich auch Sportpsychologen heranzuziehen. Die sind heutzutage ja fast Standard bei Fußballmannschaften. Und das ist auch gut so, dass man da diese Hilfe in Anspruch nehmen kann.
Wird das einfacher, wenn man mehr Spiele auf dem Buckel hat, wenn man mehr Erfahrung hat und etwas älter ist? Ich stelle mir das schwierig vor, so eine Enttäuschung auch zu kanalisieren, wenn ja alles schon im Kader, im Training darauf hinarbeitet, Erfolg zu haben.
Ich habe mich nie daran gewöhnt oder ich hatte nie den Eindruck, dass es für mich irgendwann einfacher wird, sondern je älter ich wurde, desto größer wurde oft noch die Anspannung, Dinge, die ich schon erreicht hatte, sie wieder zu bestätigen. Das hat mich angetrieben, aber auch unter Druck gesetzt. Und dennoch waren auch tolle Spiele dabei und es war nicht nur Druck, sondern auch immer wieder Freude.
Gut, der Druck ist heute im Sonntagstalk natürlich besonders hoch, Herr Hitzelsberger, aber ich weiß, Sie können mit Druck umgehen.
Ja.
Jetzt muss man sich ja als Kommentator auch vorbereiten. Wir sprechen heute am Tag vor Beginn der Europameisterschaft. Sind Sie vorbereitet, frage ich jetzt mal, alle Sonderhefte gelesen, alle Sammelbildchen komplett, Bonustipp im Tippspiel ausgefüllt?
Also ich habe total viel gelesen, mir Dinge angeschaut und trotzdem kommt jeden Tag nochmal ein neues Sonderheft und eine neue Beilage raus, wo man denkt so, habe ich das jetzt auch noch? Muss ich das noch lesen?
Oh nein.
Also die Informationsflut ist enorm und man muss schon auch filtern, so welche Informationen brauche ich jetzt wirklich nicht und welche ist für mich noch relevant. Aber es scheint kein Ende zu geben an dem, was man noch aufsaugen kann.
Viele haben ja jetzt gerade Abitur gemacht hier in Hessen. Die hatten immer auf ihrem DIN A4-Zettel so eine Ordnung. Also links nochmal die Fragen, rechts die Zusammenfassung, unten noch die offenen Punkte. Haben Sie eine Ordnung auf einem Spickzettel?
Weniger. Es geht darum, vor allen Dingen, wenn ich als Co-Kommentator im Einsatz bin, das Spiel zu beobachten und schnell direkt zu analysieren, also sofort zu erkennen, was passiert. Ich sage es immer so, als Co-Kommentator ist die Aufgabe, nicht zu beschreiben, was ich sehe oder was andere sehen, sondern warum die Dinge so passieren. Und das ist ja der eigentliche Vorteil als ehemaliger Spieler, weil man schon mal da in der Situation war und dem Publikum zu erklären, warum die Dinge jetzt so passiert sind, das ist die Hauptaufgabe. Und dazu brauche ich gar keinen Spickzettel, sondern muss sehr aufmerksam zuschauen.
Eigentlich eher sich nochmal physisch vielleicht auch erinnern, wie die Situationen waren. Und die Situationen ändern sich ja nicht. Da ist ja jetzt nichts Neues dazugekommen, oder?
Na doch, das Spiel verändert sich schon immer wieder. Natürlich gibt es Standardsituationen, die werden immer gleich bleiben und es gibt wiederkehrende Elemente in Spielen, definitiv. Und trotzdem ist jedes Spiel anders. Es gibt strittige Szenen, die man vielleicht vorher so noch nie erlebt hat. Und da schnell zu entscheiden und zu bewerten, das ist schon eine große Herausforderung.
Ich merke schon, der Drohnenblick, der analytische Blick des klugen Kopfes von Thomas Hitzelsberger. Wenn der Spickzettel nicht unbedingt dabei sein muss, was nehmen Sie denn mit in die Sprecherkabine oder ans Mikrofon? Ein Lieblingsdrink?
Also es ist schon wichtig, dass das genügend Wasser da ist und vielleicht auch ein kleiner Snack. Es ist auch schon eine Anstrengung, definitiv. Aber es ist eine tolle Anstrengung, weil ich mich mit Fußball beschäftigen kann. Aber der Arbeitsplatz sollte möglichst frei sein, wenn da nämlich irgendwie ein Glas Wasser steht und ich schmeiße es um.
Und das Wasser läuft in die Technik. Hören Sie auf!
Muss man aufpassen, genau. Aber ich habe auch Spickzettel dabei, so ist es nicht. Okay. Ein paar Punkte muss ich mir schon auch notieren. So Notizen zu Spielern, besondere Geschichten drumherum, die sind auch für mich wichtig.
4 Wochen EM liegen vor uns allen. Gibt's ein Sommermärchen? Oder nervt das einfach, dieses Wort?
Nein, überhaupt nicht. Es waren so tolle Erlebnisse, dass es überhaupt nicht verwerflich ist, diesen Wunsch zu äußern, dass es wieder so kommt. Es war ein außergewöhnlich schöner Sommer für alle Fußballfans in Deutschland. Und den Wunsch kann man ja äußern, nur man kann es eben nicht erzwingen. Manchmal spielt auch der Zufall eine große Rolle. Ich persönlich liebe Fußball, freue mich, die Spiele zu begleiten und drumherum einfach viele Menschen aus anderen Ländern zu Gast zu haben. Und wir können natürlich zeigen, dass Deutschland ein tolles Land ist und neue Freundschaften schließen. Und das ist die Besonderheit am Fußball. Das macht Fußball oft möglich und ja, ich träume da schon davon.
Das ist die schöne Seite des Fußballs. Fußball hat natürlich auch die Seite der Aggression von Fans, von Clubs gegenüber. Also das hoffen wir mal, dass es alles eben so freundlich bleibt und dass wir eben auch fantastische Gastgeber für die Welt sein können. Jetzt ist die Mannschaft ja im DFB-Camp und bei denen flattert ja auch mal in die AirPods oder in den Kopfhörer das Wort Sommermärchen. Also diese Stunden jetzt davor, die Tage, es geht jetzt los. Nehmen die das auf oder muss man versuchen, so einen Erwartungsdruck, nur weil wir alle eine geile Party wollen, das von sich fernzuhalten?
Na, ich kann ja aus der eigenen Erfahrung als Spieler von damals erzählen, dass es auch für uns als Spieler außergewöhnlich schön war. Und die jetzigen Spieler, die im Camp sind, in Herzogenaurach, die werden davon schon gehört haben und vielleicht auch mal was gesehen haben. Und warum sollten sie nicht das Gleiche empfinden und sagen, wenn wir im Mittelpunkt stehen, wenn wir in der Lage sind, hier viele Menschen zu begeistern, dann lass es uns doch angehen. Und das ist einerseits eine gewisse Erwartungshaltung und trotzdem sollten sie versuchen, sich auf das Spiel zu fokussieren, denn wenn sie erfolgreich sind, dann geht hier schon eine Party ab.
Davon ja, das glaube ich auch, dass wir sie dann alle tragen werden. Was haben Sie denn gemacht so als Spieler in der Zeit dann vor diesen entscheidenden Spielen, in den Tagen, wo man wirklich dann auch nur mit der Mannschaft zusammen ist? Sind Sie eher der Typ gewesen, der sich ein Buch geschnappt hat oder wären Sie auch im Team PlayStation oder eher im Team Tischtennis gewesen?
Also ich habe vieles gemacht. Ich habe nicht PlayStation gespielt. Ich habe irgendwie, was das angeht, 2 linke Hände. Mal ein Buch gelesen, aber auch mit den Kollegen dann unterwegs gewesen. Wir haben auch mal irgendwie anderen Sport getrieben, mal Tennis gespielt, mal in der Stadt unterwegs gewesen. Das war toll, weil Jürgen Klinsmann schon auch uns erlaubt hat, in der Stadt unterwegs zu sein. Mhm. Also nicht komplett sich zu verbarrikadieren, sondern geht raus, saugt diese Stimmung auf. Und das war großartig. Wir haben als Mannschaft viel unternommen.
Da haben doch alle Fans wahrscheinlich ich gedacht, das muss doch ein Double von Hits the Hammer sein, der da jetzt durch die Einkaufsstraße läuft.
Ach, mich kannte man da nicht so. Aber Poldi und Schweini, die beiden, wenn die unterwegs waren, dann war schon was los. Oder auch mal, klar, Tischtennis zu spielen, Backgammon, die Dinge im Hotel, das habe ich auch gerne gemacht, ja.
Jetzt fährt mein Sohn nächste Woche auf Klassenfahrt. Da ist das Thema, wer sind meine Zimmermitbewohner, ganz, ganz präsent und sehr groß. Auch bei Profifußballern. War das bei Ihnen auch so?
Ja, wir waren nur so, bei der Nationalmannschaft hatte jeder ein Einzelzimmer. Ich kenne das aber aus dem Vereinsfußball. Es gab immer in der Vorbereitung im Trainingslager.
Boah, dann hast du da so einen Schnarchsack im Bett neben dir liegen. Das ist ja furchtbar.
Da kann alles passieren, genau. Und wenn der Trainer dann einteilt, wer mit wem im Zimmer ist im Vereinsfußball, dann kann schon mal unangenehm werden, wenn man sich mit dem Kollegen aus irgendwelchem Grund gar nicht so gut versteht oder, wie Sie gerade sagen, der schnarcht oder lange an der Konsole spielt. Das war schon ein bisschen heikel.
Gibt es etwas, wie man in diesen Tunnel kommt, wie man sich nochmal fokussiert? Ich meine, es ist ein Beruf, alle sind Profis und trotzdem ist die EM innerhalb Europas und eben auch in unserem Land nochmal etwas ganz Besonderes. Wie kommt man in diesen Tunnel des Erfolgs?
Na, da ist man automatisch drin. Es geht darum, eher die Anspannung manchmal auch zu lösen. Und sagen, wie kann ich ein bisschen mich beruhigen, wenn ich extrem angespannt bin. Man ist ständig umgeben von Fußball und muss auch einen Weg finden, mal abgelenkt zu sein, damit man nicht komplett irgendwie wahnsinnig wird. Nur, das ist auch die Aufgabe des ganzen Teams hinter dem Team, für Abwechslung zu sorgen und sich immer darum zu kümmern, dass auch die Spieler guten Ausgleich haben, damit sie, wenn es dann losgeht auf dem Platz, topfit sind.
Aber dass eine EM auch ein Business ist, das weiß doch, glaube ich, heute jeder. Ne? Also Sie haben es ja in Ihrem Buch Mutproben, was Sie gemeinsam mit Holger Gerz geschrieben haben, ja auch nochmal erwähnt. Die Engländer haben das sehr viel früher erkannt. Aber auch eine EM ist vom Maskottchen bis zu den Werbepartnern natürlich auch ein Geschäft. Für alle, die da draußen es noch nicht wissen, jetzt müsst ihr ganz stark sein.
Das ist ein sehr großes Geschäft und die Fans merken das in erster Linie, wenn sie Tickets kaufen wollen. Erstmal ist es überhaupt schwierig, Tickets zu kaufen. Meistens haben an der Verlosung teilgenommen. Dann hat man vielleicht keine bekommen. Und wenn man welche kaufen will, muss man sehr viel Geld dafür bezahlen. Und
allerdings,
da spürt man das. Und dann, glaube ich, auch um die Spiele herum, alles, was man einkaufen will, es ist schon teuer. Die Sponsoren geben sehr viel Geld dafür aus. Es ist ein Milliardengeschäft und das nicht erst seit heute, sondern seit vielen Jahren schon.
Nach der Schule sofort den Schulranzen in die Ecke ballern, Fußball schnappen und ab mit den Freunden auf dem Bolzplatz. Klingt etwas nach heiler Welt ohne Smartphones, Spielekonsole und anderen ablenkenden Bildschirmen. Thomas Hitzelsberger, wann hatten Sie den ersten Ballkontakt und wann ist bei Ihnen dieses Fieber, dem Ball hinterher zu laufen, geweckt worden?
Also auf alle Fälle noch, bevor ich das Handy in die Hand genommen habe, weil es in meiner Jugend noch kein Handy gab. Aber sobald ich laufen konnte, ich komme aus einer, wenn man so will, fußballverrückten Familie. Ich habe 5 ältere Brüder, die alle gespielt haben. Mein Vater hat es unterstützt, meine Mutter. Ich habe sofort Fußball gespielt und auch früh gemerkt, dass ich talentiert war.
Sie waren ja eigentlich schon eine eigene Mannschaft, fast mit 7 Kindern, oder?
Das waren wir. Und das ist ja hilfreich, dass man nicht nur alleine spielen muss und nicht nur gegen die Wand schießen, sondern da ist auch immer ein Bruder da, der sich entweder ins Tor stellt oder dem man zupasst. Kann.
Mein Bruder war bei mir, wenn wir gekickt haben, immer besonders ruppig, anders als bei den Nachbarkindern. Ich finde, Geschwisterkinder hacken härter rein.
Ja, das würde ich so gar nicht behaupten. Ich habe mit 7 Jahren schon für Bayern München gespielt, da ging es auch hart zu. Und meine Geschwister haben das aber auch unterstützt und gefördert. Es ging nur darum, dass sie dann für mich da waren, auch mal zum Training zu fahren, zu den Spielen. Da habe ich große Unterstützung erfahren und ohne das hätte es nicht funktioniert.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind früh zum großen Club FC Bayern gewechselt, schon in der F-Jugend, also als Grundschüler. Muss man mutig sein als Kind, um so einen Schritt zu gehen oder zählt immer nur der nächste Schritt, die nächste größere Zieletappe? Ich kann mir vorstellen, dass das verändert das Leben.
Ja, ich hatte in dem Alter keine Vorstellung, was jetzt Mut bedeutet, sondern es war so außergewöhnlich, dass ich mit 7 Jahren schon von Bayern München kontaktiert wurde. Die wollten mich haben und es war einfach eine große Auszeichnung. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen, es wurde diskutiert und ich bin dann dorthin gegangen, weil es einfach ein großer Schritt war und da hatte ich noch keine Vorstellung von Mut.
Was hat denn Bayern München in Ihnen gesehen, was der regionale Dorfcoach auch schon wusste?
Dass ich verdammt viele Tore erzielt habe. Ich habe fast alle Tore im Alleingang erzielt, beziehungsweise habe den Großteil der Tore erzielt. Und ich kann es auch schwer beschreiben, weil ich habe instinktiv Fußball gespielt und es war einfach erfolgreich, war gesegnet mit Talent. Und dadurch war ich auch noch mehr angetrieben, weiterzumachen, weil dieses Gefühl zu gewinnen, zu den Besten zu gehören, das hat mich angetrieben. Und bei Bayern München waren die ersten Jahre auch sehr erfolgreich.
Wird das irgendwann mal befriedigt, dieses Gefühl des Antriebs weiterzugehen?
Es ist geblieben bei mir in einer anderen Tätigkeit. Also wenn man so konditioniert ist mit Leistungssport und immer zu den Besten gehören zu wollen, dann hat es bei mir halt nicht aufgehört und ich brauche nur eine andere Tätigkeit. Und wenn ich fertig war oder als ich fertig war mit der Karriere, musste ich eine neue Tätigkeit finden und dann ist es ernüchternd erstmal, nichts mehr so gut zu können, wie Fußball zu spielen, aber das ist auch der Anspruch, sich dann hart reinzuarbeiten.
Also das bleibt, diese Begabung zu sagen, ich will mein Bestes geben, ich will vielleicht auch der Beste sein.
Bei mir schon, ja.
Das verschwindet nicht. Profi sind Sie geworden in England bei Aston Villa in Birmingham. Das muss ich Ihnen ja nicht erzählen, das wissen Sie natürlich selber. Aber dieses Talent weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Sie haben gesagt, ja, Sie waren talentiert, Sie haben diesen Sport gefühlt und gelebt. Aber dann wird es ja auch immer professioneller. Also dann gibt es eine Mannschaft, dann gibt es einen Coach, dann gibt es vielleicht einen Presseberater, dann gibt es einen Assistenten, dann gibt es jemanden, der das Geld vielleicht verwaltet. Also der Apparat wächst ja mit. Wächst man da auch rein als junger Mensch mit 18, 19, 20?
Man muss reinwachsen. Wenn einen das überfordert, dann wird man halt nicht lange in diesem Geschäft bleiben. Und da bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, in dieser großen Fußballwelt mich zurechtzufinden, auch auszuwählen, wer sind denn die Leute, denen ich vertrauen kann. Da habe ich, glaube ich, gute Entscheidungen getroffen oder auch teilweise Glück gehabt. Also, dass ich jetzt im Nachhinein sagen kann, es war eine tolle Karriere, auch mal mit ein paar Rückschritten, aber unterm Strich ziehe ich eine sehr positive Bilanz. Es war zwischendrin schon hart. Also bei Aston Villa haben die nicht die Kollegen auf mich gewartet und gejubelt, dass ich jetzt von Bayern München dort hingekommen bin. Ich war einer der Konkurrenten um den Platz bei der Profimannschaft. Mhm. Und da ging es teilweise hart zur Sache.
Also man kommt jung an und keiner freut sich natürlich und die Arme sind nicht gerade offen. Was bringen denn die Bauernhofwurzeln? Das wird ja oft immer noch als Klischee in der engere Welt gesehen. Was bringen die für eine nationale und internationale Karriere? Was hatten sie im Rucksack, was andere vielleicht nicht hatten, dass man das eben dann doch aushält, sich durchzuboxen?
Also diese Gewissheit zu haben, ich kann immer wieder nach Hause, da ist eine Familie, auf die kann ich mich verlassen, aber wahrscheinlich ist Bodenhaftung das allererste, das mir einfällt. Also dass die Familie immer darauf geachtet hat, dass wir nicht die Bodenhaftung verlieren. Und wenn man dann mal ins Ausland wechselt und in einem Profigeschäft ist, läuft man ja schon Gefahr, genau diese zu verlieren. Und das ist, denke ich mal, bei mir nicht passiert.
Sie hatten keinen goldlackierten Tesla oder sowas?
Nee, also ich habe einen gewissen Luxus habe ich mir schon auch gegönnt. Mhm. Also ich war jetzt nicht total bescheiden, sondern ich habe das auch mitgemacht, was meine Kollegen teilweise gemacht haben, um das zu erfahren, habe das auch genossen. Nur man muss dann unterscheiden, ist es etwas, was ich unbedingt für mein Leben brauche, oder ist es eben ein Luxus, den ich mir temporär gönne, aber ich komme auch ganz gut ohne zurecht. Und da habe ich manches mir schon gegönnt, das möchte ich nicht verheimlichen.
Ich erinnere mich auch noch an meine ersten großen Beträge, die dann überwiesen wurden. Was war es bei Ihnen? Eine Uhr? Eine Eigentumswohnung oder?
Ja, ich glaube, dass es dann eine Eigentumswohnung war. Das ist ja dann eigentlich schon wieder eine ganz gute Entscheidung.
Da sind Sie dann ja schon wieder ganz gute, solide Entscheidung.
Aber das ein oder andere Auto habe ich mir schon auch geleistet. So ein Sportwagen, doch, musste schon mal sein.
Fußballprofi sein, sogar für die Nationalmannschaft spielen, die Meisterschale in die Luft strecken, für ein Tor vom ganzen Stadion gefeiert werden und. Traumberuf Fußballprofi. Kann man den empfehlen? Achtung, Berufsberatung hier am Sonntagmorgen. Ich meine, wir haben hier beim HR genau gegenüber ein großes Fußballfeld und da jagen die Kinder den Ball hinterher. Es ist ein Traum nach wie vor, oder?
Das ist es schon. Das kann ich nur jedem empfehlen, diesen Traum nachzugehen. Vor allen Dingen bis dorthin ist es ja auch Anstrengung, aber trotzdem oft Vergnügen. Wenn man es als Beruf ausübt, kann es wunderbar sein und da gibt es tolle Annehmlichkeiten, die mit diesem Beruf einhergehen. Man darf nur nicht unterschätzen, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und da muss man schon auch ein starkes Gerüst haben, mental gut drauf sein, um Dinge auch auszuhalten. Aber unterm Strich würde ich immer sagen, Traumberuf, ja.
Genau, ja, wenn das Tor fällt, jubeln alle und danach, wenn es nicht fällt, ist man mit dem Druck dann alleine gewesen. Was sehen wir denn nicht, wenn wir vorm Bildschirm sitzen und den Grill anschmeißen? Was sollten die Kids wissen über das Leben als Profi? Ist es das mit der in der Öffentlichkeit stehen, die Erwartungen erfüllen, dieser Druck? Oder ist es noch was anders? All die Stunden auf dem Platz und Schuhe von Sponsoren, die man vielleicht gar nicht tragen will.
Die vielen Stunden, die diese Spieler investiert haben in ihrer Kindheit, also so früh schon zu, wenn man so will, funktionieren, diszipliniert zu sein, die sie dahin gebracht haben, weil die Konkurrenz ja, glaube ich, nirgends größer ist. So viele Kinder wollen irgendwann Profi werden. Das heißt, man muss sich bei so vielen durchsetzen. Und die Zeit, die investiert wurde, die sieht man oft nicht. Und dann auch noch zu funktionieren auf Knopfdruck, das ist schon eine große Herausforderung, wenn die Millionen Zuschauer am Fernseher sind, das Stadion voll ist.
Kannst du dich nicht verstecken.
Dann alles, was man trainiert hat, abzurufen, das ist eine der größten Leistungen überhaupt.
Und nochmal auch gesehen zu werden, in der Verantwortung ist abzurufen, auf dem Punkt, könnte man ja meinen, ja gut, das ist euer Job, dafür wird ja jeden Tag trainiert. Und trotzdem funktioniert es ja nicht immer. Das ist ja das, wo dann Mannschaft und Fans irgendwie sich immer aneinander reiben, ne?
Ja, da muss ich immer schmunzeln, wenn man Fußballer dann vergleicht mit einem Orchester und sagen, ja, da funktioniert immer alles. Sagen nur, ein Orchester hat kein Gegenorchester bei sich, die anderen attackieren und irgendwie das Notenblatt vom Ständer schubsen oder so. Im Fußball hat man halt einen Gegner, der einem das Leben extrem schwer macht. Und egal, ob man das einstudiert hat oder nicht, mit Ausnahme von Standardsituationen, ist es extrem schwierig. Und selbst bei Standardsituationen sehen wir ja, wenn Hunderte und Tausende von Ecken und Freistößen geübt werden, im Spiel kriegt man manchmal den Ball nicht über die Mauer oder genau dort, wo man ihn hinhaben will, weil die Ausführung mit dem Fuß so schwierig ist.
Was tausendmal im Training dann geklappt hat. Sollten Schüler und Schülerinnen, die uns jetzt zuhören, in der Schule im Englischunterricht besonders gut aufpassen, wenn sie eine internationale Fußballkarriere anstreben? Das Geschäft kann ja mit Englischkenntnissen, das schadet nicht, ne?
Nein, das war für mich auch ein großes Plus. Ich bin ja dann mit 18 Jahren zu Aston Villa gewechselt. Und ich glaube, eine wichtige Voraussetzung war, dass ich damals den Berater, das war ein Berater in Australien, mit dem sprechen konnte. Er hat mir das angeboten, er kann mich in die Premier League bringen. Und nur weil ich selbst gut genug Englisch konnte, um mit ihm zu sprechen, konnte ich mir das ermöglichen. Also, dass ich aufgepasst habe im Englischunterricht, hat mir geholfen.
Nochmal Grüße gehen raus an die Eltern und Geschwister, die immer Vokabeln abgefragt haben. Gibt es Annehmlichkeiten, Herr Hetzelsberger, die Sie nach dem Ende Ihrer Profikarriere richtig schmerzlich vermissen? Mit dem Bus direkt vor die Hoteltür vorgefahren werden oder sowas? Anzüge, der berühmte Kulturbeutel?
Immer gutes Essen zu kriegen. Oder meistens, weil bei Nationalmannschaft und Vereinsfußball heutzutage sind oft auch schon Köche beschäftigt oder man achtet sehr darauf, dass die Spieler gut verpflegt werden. Und wenn man jeden Tag gutes Essen kriegt, ich finde das schon Luxus, das vermisse ich dann ein bisschen.
Also der Privatkoch, der bei Ihnen in der Wohnung auftaucht und sagt, so Thomas, was wollen wir denn heute essen? Ja,
den gibt es nicht. Nur so, auch Nationalmannschaft ist immer klar, maximaler Fokus, aber auch eine ganz, ganz tolle Behandlung. Also bevorzugte Behandlung, das ist schon ganz, ganz toll. Und da ist eben die Kunst, wenn man das nicht mehr hat, nicht sofort in ein Loch zu fallen, sagen, das war jetzt eine schöne Zeit, jetzt muss ich mich selbst arrangieren und um mich kümmern.
Und Sie können das aber mittlerweile alleine in den Supermarkt gehen?
Ich kriege das hin, das kriege ich wirklich ganz gut hin, ich mache das auch ganz gerne.
Sind Sie der Typ, der selber scannt oder gehen Sie noch zu der Frau an der Kasse oder dem Herrn an der Kasse?
Ja, beides. Aber ich bevorzuge es noch, dann mit den Menschen irgendwie zu interagieren und dann zu sprechen. Und es gibt ja auch nicht so viele Automaten hier in Deutschland.
Ja, genau. Mannschaft, das ist immer eine Gruppe von Menschen. Darunter sind die Spaßvögel, die Bedenkenträger, die Verbissenen, die Lockeren, die Unsicheren, die Neulinge. Jeder kennt Fußballprofis, aber eigentlich könnten die ja auch locker so Teambuilding-Seminare in Firmen geben, oder?
Nicht zwangsläufig, weil als Spieler ist man erstmal davon abhängig, wie der Trainer so dieses Team organisiert. Man ist oftmals sehr auf sich bezogen, denkt gar nicht an das Große und Ganze. Später, Spieler, die dann Trainer werden, denke ich, haben ein besseres Gespür dafür und können besser darüber berichten, was es heißt, ein Team zu formen. Worauf kommt es an? Welche Charaktere brauche ich? Das ist aber am Geschäftsleben heutzutage in vielen Bereichen so, dass Führungskräfte immer wieder auswählen müssen, wie funktioniert ein Team.
Bei der aktuellen EM-Mannschaft, deutschen EM-Mannschaft, wer ist da die stärkste Führungsperson?
Na, erstmal muss es der Trainer sein. Julian Nagelsmann hat dann auch erstmal eine schwierige Entscheidung getroffen. Es ging um Manuel Neuer, der auch im Vorfeld des Turniers immer wieder ein paar Fehler gemacht hat. Aber er hat sich klar positioniert. Er hat gesagt, nein, wir diskutieren nicht über ihn. Und er weiß aber auch, dass sollte Manuel Neuer den einen oder anderen Fehler machen, entsteht eine größere Diskussion. Aber da wollte er ein klares Zeichen setzen. Dann wurde auch Rudi Völler oder Andreas Rettig, alle haben gesagt, nein, es wird nicht diskutiert. Er ist unsere Nummer eins. Und es war schon beeindruckend zu sehen, wie alle da geschlossen dahinter stehen.
Januar 2014, da platzte eine Eilmeldung in die Fußballblase. In der Zeit gibt Thomas Hitzelsberger ein Interview und sein Coming-out als schwuler Mann. Über 10 Jahre ist das jetzt her, lieber Thomas Hitzelsberger. Sie sind mein Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Dieses Jahr hat es dazu ein Buch gegeben, Mutproben heißt es. War es damals eine Mutprobe, das Coming-out?
Das war eine von mehreren, genau. Und das war mir einfach wichtig. Wobei noch wichtiger war, mit meinen Eltern rechtzeitig zu sprechen. Das erforderte viel Mut. Weil so wie ich aufgewachsen bin, merkte ich schon, dass es eine Herausforderung ist, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, weil es eigentlich nicht in die Welt gepasst hat, in der wir aufgewachsen sind.
Also gegenüber der queeren Community, LGBTQ-Community, gegenüber Schwulen war jetzt nicht so eine Offenheit innerhalb der Familie?
Nein, aber das heißt ja nicht, dass es immer so sein muss. Und der Vorteil, den ich hatte, dass ich ja viele Jahre als Fußballprofi, denke ich, schon noch meine Eltern stolz gemacht habe, das haben sie mir auch gesagt, um dann zu sagen, es gibt halt noch einen wichtigen Teil in meinem Leben, den möchte ich nicht ständig verheimlichen und dann alles zusammenzukriegen und vielleicht auch bei der Familie anzufangen, Vorurteile abzubauen und über die Familie hinaus vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen. Da war viel in meinem Leben in dieser Zeit und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich da so gut durchgekommen bin.
Ein Stein, den man ins Wasser wirft, bei den Menschen, denen man am meisten vertraut, die einen am engsten sind. Und dieser Stein zieht dann Kreise, der vielleicht auch das Umfeld der Eltern dann wieder verändert. Es war auf jeden Fall bahnbrechend. Es war weltweit einmalig. Wann haben Sie denn gespürt, ich muss und will mich dem Thema stellen, auch öffentlich stellen? Es war ja eher zum Ende der Karriere.
Genau, das war zum Ende der Karriere. Ich war damals in Rom, bei Lazio Rom, hatte eine schwierige Phase, kaum Fußball gespielt, einsam gewesen. Ich hatte viel Zeit nachzudenken und habe einfach gemerkt, dieses Gefühl, anders zu sein, nicht wie alle anderen Fußballer, mit denen ich zu tun hatte, sondern ich bin schwul und muss damit umgehen, weil es dann keine Option mehr war, das bis zu meinem Lebensende zu verheimlichen. Ich wollte da offen damit umgehen, um hoffentlich dann ein glückliches Leben zu führen.
Sie haben gerade das Wort einsam erwähnt. Sie waren oder haben sich einsam gefühlt in Italien. Was macht das mit uns als Menschen, diesen Kompromiss sich selbst gegenüber eben lange zu schweigen? Hat das Spuren hinterlassen? Hatte das vielleicht auch einen Einfluss auf Ihren Beruf als Fußballer? Oder ist es eher ein privater Kompromiss gewesen, nicht vollständig zu sein, indem man es eben verschweigt?
Also das hat immer einen Einfluss auf das restliche Leben und man kann es nicht trennen, das Private, einsam zu sein und sich unwohl zu fühlen und dann in der zweiten Tageshälfte irgendwie wieder zu performen als Fußballspieler. Das hat nicht geklappt, deswegen war ich enttäuscht und unzufrieden mit dem, wie mein Leben zu dem Zeitpunkt war und war klar, ich muss das offensiv angehen, weil das zu verheimlichen, das erzeugt nur Schmerz, nicht nur mentalen, sondern auch physischen Schmerz. Und wenn ich Fußballspieler bleiben will, dann muss ich jetzt damit umgehen. Und dann habe ich angefangen, engste Freunde mit einzubeziehen, teilweise auch Familienmitglieder und habe dann gespürt, es ist ja gar nicht so schlimm, jedes Mal, wenn ich es wieder ausspreche. Aber ich brauchte schon auch ein paar Jahre, um es öffentlich dann zu sagen.
Das habe ich festgestellt beim Lesen von Mutproben. Wer bin ich eigentlich? Und erst durch das offene auch Bekenntnis zu unserer Sexualität werden wir ja auch komplett, es ausleben zu können, Liebe teilen zu können, Liebe leben zu können, Partner vorstellen zu können. Haben sich denn eigentlich ehemalige Kollegen nach dem Outing gemeldet?
Ich glaube, ein paar wenige haben sich gemeldet, ohne es genau zu wissen, was dann der Wortlaut war. Es waren dann eher so Nachrichten, die angekommen sind. Oder auch, wenn man sich persönlich mal gesehen hat, dass sie einfach gesagt haben, toller Schritt, mutiger Schritt. Aber es waren nicht so eine Vielzahl, was auch in Ordnung ist. Ich war ja schon raus aus dem Fußball und entscheidend war dann zu beweisen für mich, dass ich trotzdem einen Platz in dem Fußballbusiness habe. Weil lange Zeit dachte ich, okay, wenn ich das öffentlich ausspreche, dann habe ich keinen Platz mehr im Fußball. Um dann aber wieder zurückzugehen.
Warum haben Sie das gedacht?
Ja, das meine ich eben. Das können viele Menschen nicht nachvollziehen. Ich fühlte mich alleine so, ich bin der einzige Fußballer, der schwul ist. Das ist ja, dann ist kein Platz mehr. Ich gehöre nicht mehr dazu, weil ich dann anders bin. Um dann aber sich zu entwickeln und wenn es mal ausgesprochen sagen, doch, da gibt es viele, die haben damit gar kein Problem. Und das wollte ich immer wieder beschreiben, dass man merkt, in der Anfangsphase, wo man das einfach nicht mehr leugnen kann, sieht man die Welt halt ein bisschen dunkler. Und wenn man dann so die ersten Schritte geht, merkt man, es ist gar nicht so schlimm. Man kann sich auch sein Umfeld ein Stück weit aussuchen und sich umgeben von Menschen, die da sehr positiv sind. Und da gibt es genügend davon.
Jetzt gibt es, das kann ich mir vorstellen, viele Menschen, die sich und auch sicherlich auch Sportler, die sich nochmal Rat suchen bei Ihnen, für die Sie ein Vorbild sind. Ist das so?
Ich werde kaum gefragt. Ich äußere mich ja ab und zu öffentlich und bin aber jetzt nicht angesprochen worden von Profifußballspielern. Das ist auch in Ordnung. Jeder muss für sich beschließen, wem er vertraut und wie er an die Sache rangehen möchte. Freue mich aber schon, dass in Begegnungen auf der Straße, im öffentlichen Raum, Menschen immer wieder auf mich zukommen und einfach mir dankbar sind für dieses öffentliche Coming-out, für all die Dinge, die ich da in diesem Zusammenhang sage. Und das ist die tollste Bestätigung, die ich kriegen kann, weil manchmal frage ich mich ja schon, muss ich jetzt noch weiter darüber reden oder ist einfach genug gesagt? Nur wenn ich dann so ein Lob kriege, dann denke ich mir, doch, es ist schon gut so.
Ein Interview, ein Coming Out, war das gut vorbereitet?
Finde ich schon. Ich hatte lange genug Zeit, mir dazu Gedanken zu machen.
Sie überlassen aber auch nichts dem Zufall, Herr Hitzelsberger.
Ach, das hatte schon eine große Dimension. Warum sollte man da einfach reinstolpern? Genau. Und ich meinte nur, das war so meine klare Vorstellung. Ich möchte es in einer Zeitung öffentlich machen mit jemandem, dem ich vertraue. Und ich habe mit Moritz Müller-Wirth und Caroline Ehmke damals viele Gespräche geführt.
Zwei hochkarätige Journalisten.
Genau, und die haben mich toll begleitet in dieser Zeit und das war nun mal der Weg. Heute würde man das vielleicht auf Instagram posten oder sonst was, aber das war damals, hat sich das richtig angefühlt und ich brauchte auch Menschen drumherum, die gesagt haben, was könnte dann passieren, wie sind wir vorbereitet auf alle Eventualitäten, weil ich ja nicht wusste, ob das überhaupt noch Menschen interessiert oder ob viele sagen, Ex-Fußballer, wenn der jetzt drüber spricht, wie er privat tickt, dann interessiert uns das nicht, aber das Gegenteil war der Fall.
Und während der Karriere wäre es nicht möglich gewesen, weil ja eben viele gesagt haben, ja klar, danach ist es ja vielleicht einfacher. So einfach war es natürlich nicht. Aber während der Karriere machen das ja eher die fußballspielenden Frauen.
Ja, genau. Das wäre natürlich möglich gewesen, aber ich war noch nicht bereit dafür. Ich war noch nicht stark genug, um das während der Karriere zu sagen. Das war ursprünglich mein Plan, aber hat nicht funktioniert. Nur Menschen, die behaupten, das ist ja nach der Karriere viel einfacher, dann frage ich mich, wo sind all die Ex-Fußballer, die sie nach der Karriere geoutet haben? Und da gibt es ja noch weniger. Also das deutet darauf hin, dass es gesellschaftlich immer noch problematisch ist für viele Menschen, wenn sie Teil einer Minderheit sind und darüber nicht sprechen müssen, dann wählen sie diesen Weg. Für mich war das aber keine Option.
Die Freiheit dann nicht genießen zu können oder dann zu sagen, ich bin in einer Beziehung mit einer Frau, obwohl ich eigentlich auf Männer stehe, das hieße dann ja auch ein Schein, dann weiterzuleben. Wofür sich andere ja entscheiden, das wird ja auch so gemacht.
Das wird ja immer noch so praktiziert und das ist nun mal so, das muss man jedem selbst überlassen. Nur ich habe gemerkt, dass der gesellschaftliche Druck, der damals in meinem Kopf existierte, nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Ich habe seit 10 Jahren, seitdem ich das öffentlich auch bekannt gegeben habe, kaum negative Erfahrungen gemacht. Und da denke ich mir schon, die Angst, die ich damals hatte, die hat nichts damit zu tun, wie das Leben wirklich jetzt aussieht.
Das ist jetzt außerhalb der Kabine und natürlich sind Sie auch reifer. Es ist 10 Jahre später. Was hat sich denn verändert in den 10 Jahren, wenn wir auf Gesellschaft gucken?
Erstmal persönlich war für mich eine tolle Reise, diese Sorge nicht mehr zu haben. Diese destruktiven Gedanken sind weggegangen. Nur gesamtgesellschaftlich hat sich viel getan, ob das die Ehe für alle ist, ob es diese klaren Bekenntnisse im Sport sind von Fußballvereinen und auch gesellschaftlich und politisch Regenbogenflaggen, die Standard geworden sind, CSDs, die irgendwie fest zum Leben dazugehört und so viele, die sich zur Vielfalt bekennen. Also da nehme ich in der Gesellschaft schon sehr viel Positives wahr und möchte mich nicht immer konzentrieren auf die Gegenstimmen, auf Leute, die ihren Hass rauslassen, ob auf sozialen Medien oder sonst wo. Das wird existieren, das wird immer so bleiben, aber die Mehrheit ist definitiv aufgeschlossen und pro Diversität.
Also das finde ich sowieso ganz gut, auf die zu schauen, die etwas schaffen oder leisten, die sich öffnen, die andere mit an die Hand nehmen, die etwas verändern wollen und nach Lösungen suchen. Darauf einfach nochmal etwas mehr dann zu schauen. Und gleichzeitig wissen wir ja natürlich auch, dass Fußball auch in Ländern gespielt wird, wo es eine ganz, ganz schwierige Lebenssituation ist für Menschen, die der LGBTQ-Community dann angehören.
Die gibt es, genau, weil Fußball so global eben ist, überall fast in jedem Land total beliebt ist. Für Spieler ist es im Prinzip einfacher, weil sie das auswählen können. Sie können frei wählen, wo sie Fußball spielen. Und für die Fans, und das war für mich ein Punkt bei der letzten Weltmeisterschaft in Katar, warum ich das auch kritisiert habe, weil die Menschen, die dort leben, eben sich das nicht aussuchen können und die stehen unter dem Druck, vielleicht verhaftet zu werden und vielleicht sogar mit dem Tod bestraft zu werden, das ist eine ganz andere Dimension und ich finde, da war es zulässig, dass man das anspricht, aber für Fußballspieler sehe ich erstmal keine Gefahr für Leib und Leben, gerade wenn es um die Länderspiele geht, weil der öffentliche Druck, die Aufmerksamkeit so groß ist, dass ich dann nicht denke, im Spieler kann etwas passieren.
Aber das haben Sie ja auch nochmal gesagt mit Ihrem journalistischen Blick auf den Alltag, gesellschaftspolitischen Alltag in Katar. Wenn der Ball erstmal rollt, will man auch die Themen wie Arbeitsmigranten, Schwulenfeindlichkeit dann auch nicht mehr hören, dann will man sich aufs Spiel konzentrieren. Vor einer Meisterschaft ist dafür Raum.
Das ist so und vor dieser WM war sehr viel Raum, wo sehr viele reingegangen sind, um zu diskutieren. Das war natürlich anstrengend für alle Beteiligten und es ist nicht allen gelungen und zum Anpfiff dann darüber nicht zu sprechen. Nur, das muss man ja auch sagen, gerade wenn angepfiffen wird, ist die Aufmerksamkeit am größten. Dann kann Veränderung stattfinden. Mhm. Aber es war am Ende zu viel. Ich glaube, wir alle mussten das lernen, auch für mich persönlich. Es war sehr viel. Ich stehe zwar zu der inhaltlichen Kritik, aber wann man sie äußert, da denke ich, sind wir heute wieder natürlich weiter. Und jetzt die deutsche Mannschaft ist ja sehr zurückhaltend und alle rund um DFB, wenn es ums Spiel geht, wird über Fußball gesprochen. Und dann ist es auch okay.
Wenn man Ihr Buch liest, Herr Hitzelsberger, sieht man eben auch, dass das Berufsleben enorm viele Drucksituationen hat. Immer wie so eine Gabelung an einer großen Straße. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts? Es ist immer die Entscheidung, kann man das Richtige oder macht man das Falsche? Warum heißt das Buch Mutproben?
Nun, es waren viele Punkte in meinem Leben, wo ich genau das tun musste. Ich bin erzogen worden, einfach nicht anzuecken, nicht aufzufallen. Und das geht irgendwann nicht mehr als Fußballprofi. Und vor allen Dingen, wie in meinem Fall, dann auch noch anders zu sein, schwul zu sein in dieser Fußballwelt. Und da merkte ich schon, ich muss diesen Mut an den Tag legen, weil sonst zerreißt es mich ja innerlich. Und da auszubrechen aus diesen Konventionen, das erforderte Mut. Der erste Schritt war, mit 18 Jahren das Elternhaus zu verlassen, um nach England zu wechseln. Das war ein sehr, sehr bedeutender Schritt. Der hat mir Angst gemacht am Anfang, aber ich habe dann gemerkt, dass das der richtige Schritt war. Das hat mich so geprägt für mein weiteres Leben bis heute, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist irgendwie ganz gut, so eine mutige Entscheidung zu treffen. Das mache ich häufiger.
Aber wo können denn junge Spieler heute noch mutig sein? Also bei Ihnen ist das große Thema das Coming Out, aber jetzt so feiern wie zu Zeiten, ich sag mal, von Paul Breitner oder von anderen Spielern, das geht ja gar nicht mehr. Abends noch im Club und dann morgens auf dem Platz stehen. Wo kann man heute noch ausbrechen als junger Sportler, Profisportler?
Naja, viele Profis sind umgeben von Beratern oder einem Berater, auf den sie dann häufig sehr hören. Und da selbst ein Gespür zu entwickeln, was eigentlich wichtig für mich, sich nicht nur leiten lassen und alles einem vorgegeben zu bekommen, sondern selbst zu
selber
sagen,
denken.
Nein. Genau, selber denken, weil wenn man das 15 oder 20 Jahre lang für seine Karriere nicht tut, dann wird man später Probleme bekommen. Davon bin ich überzeugt. Und da zu sagen, ich höre mir deinen Ratschlag an, aber ich habe eine eigene Persönlichkeit. Oder auch mal entgegen der Mehrheitsmeinung sich zu äußern, weil man eine andere Überzeugung hat. Das erfordert schon Mut, weil heute, wenn man ausschert von der Mehrheitsmeinung, dann gibt es auch Gegenwind. Das auszuhalten, das erfordert Kraft und eben Mut.
Und dann eben vielleicht auch alleine dazu stehen, nicht den Rückenwind der Mitspieler dann tatsächlich zu haben. Aber geht das denn heute? Also wir wissen ja auch im Zeitalter, wo sofort alles medial geht, wo jeder Tweet und jede Äußerung auch sofort aufgegriffen wird.
Das geht und dann muss man schon auch bei sich selbst nachfragen, halte ich das aus? Also an seinem eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten, natürlich auch sich zu informieren, Bescheid zu wissen. Ich bin jetzt kein Freund davon, irgend einfach was zu sagen, weil es das Gegenteil ist von dem, was alle anderen sagen, sondern schon das auch begründen zu können und klar darin in seinem Urteil zu sein. Es gehört aber ein dickes Fell dazu, wenn man öffentlich sich äußert. Das erleben heute sehr viele Menschen, Politikerinnen, Politiker, Sportler,
genau.
Jeder, der in der Öffentlichkeit ist, da gehört viel dazu.
Wie dick ist Ihre seelische Hornhaut mittlerweile, Hitzelsberger? Ihr innerer Neoprenanzug?
Ja, da sind schon ein paar Lagen jetzt übereinander gelegt. Und das ist so, ich kann es jetzt frei wählen, setze ich mich dem aus oder nicht. Und ich finde, das hat schon seinen Reiz, auch in der Öffentlichkeit Dinge zu sagen und zu tun. Nur muss man halt wissen, wenn es mal nicht klappt, dann gibt es auch Gegenwind. Und den zu ertragen, das muss man immer wieder
Und da darf man natürlich auch nicht naiv sein. Ich kann mir vorstellen, auch Sie wünschen sich manchmal ein bisschen mehr Support, dass Sie nicht immer der Einzige sind, der beim Thema Schwulenfeindlichkeit ans Mikro muss.
Ja, im Sport gibt es ja gar nicht so viele Stimmen, da werde ich häufig gefragt. Ist auch in Ordnung, ich habe selbst diesen Weg gewählt. Ich sage dann auch ab und zu, sage auch häufiger mal nein. Das muss dann auch gestattet sein. Und gäbe es noch ein paar mehr, die reden würden, hätte ich nichts dagegen.
Zahlt sich Mut am Ende immer aus?
Nein, nicht immer. Das ist nur so, man kann eben auch mal eine Entscheidung treffen, eine mutige Entscheidung, die nach hinten losgeht. Und das will ich damit auch sagen. Wenn das mal der Fall ist, dann ist die Konsequenz ja nicht, dass man nie mehr etwas probiert, sondern auch in Kauf nehmen, und das heißt ja im Prinzip Mut, auf die Gefahr hin, dass etwas schief gehen kann, dann aber nicht aufzuhören, sondern sich wieder zu trauen, weil man eine Überzeugung hat, es kann richtig sein. Aber da ich das Ende nicht kenne, muss ich es versuchen. Und dieses Mal geht's gut, mal geht's nicht gut, ist einfach eingepresst.
Lassen Sie uns noch mal schauen auf das, was in den nächsten 4 Wochen in Deutschland los ist. Sie werden viel hin und her fahren, von einem Spielort zum anderen. München, Berlin, Frankfurt, das heißt, Sie kommen auch nach Frankfurt.
Ich werde auch in Frankfurt sein, mindestens einmal, und da freue ich mich schon drauf.
Brauchen Sie mich in der Kabine als Support noch für irgendwelche Backstage-Informationen?
Ja, das will ich gar nicht ausschließen. Ich melde mich kurz davor nochmal.
Aufgeheizte Stimmung, unerbittliches Gegenüber, hohe Erwartungen. Was kann der Fußball verbinden in einer Gesellschaft, in der momentan ja auch bei uns in unserem Land die Gräben ziemlich tief sind und aufgewühlt sind nach der Europawahl?
Fußball kann schon viel bewirken und auch die Spieler, die Protagonisten in erster Linie, weil sie so viele Anhänger haben und wenn sie sich äußern, dann hören einfach ganz viele zu. Das ist das eine. Aber bleiben wir mal nur beim Spiel. Sie können Emotionen und sie lösen Emotionen aus. Und im besten Fall positive. Nur wenn zwei Mannschaften spielen, hat eine Hälfte positive und die andere negative Emotionen. Und es geht darum, den negativen ein Stück weit zu bündeln, sonst eskaliert es.
Ich freue mich auf das Wort mit den drei Buchstaben. Tor für Deutschland. Turnier im eigenen Land, ist das für Spieler ein extra Ansporn oder eine zusätzliche Belastung?
Es war für mich Ansporn, es war für uns damals 2006 Ansporn, aber es kann auch anders sein. Also wenn die Ergebnisse schlecht laufen, dann ist es eine extreme Belastung, weil irgendwie das Gefühl das ganze Land zuschaut und dann im Frust
dann schleichen die Spieler immer so aus dem Bus raus, man will sie immer in den Arm nehmen und sagen, Kopf hoch, Junge, das wird schon wieder.
Aber so wollen wir gar nicht denken, wir sind jetzt gerade am Anfang des Turniers, sondern freuen uns drauf und die deutsche Mannschaft, da bin ich zuversichtlich, die wird das gut machen.
Die sind gut aufgestellt. An Tagen, an denen Sie nicht am Mikro sitzen als ARD-Experte, was machen Sie? Public Viewing, alleine mit einem kalten Bier zu Hause oder einem Mineralwasser in die Kneipe nebenan oder mit Freunden gucken?
Erstmal habe ich mir Alkoholverbot auferlegt. Ich bin
ach
im Sportmodus.
Ja, Sie müssen ja joggen.
überhaupt. Genau. Ich muss arbeiten. Ich muss so konzentriert sein.
Entschuldigung, Herr Hitzelsberg,
ich war
einen Moment unkonzentriert. Natürlich, alkoholfrei.
Und dann geht es darum, die anderen Spiele zu schauen, aber es geht mir auch darum, die Stimmung aufzunehmen. Mhm. Was passiert hier gerade wieder? Ist eine tolle Atmosphäre und da möchte ich schon möglichst viel aufnehmen und das auch darüber zu berichten, was es mit uns macht, mit den Gästen, die hier sind. Da möchte ich alles aufsaugen und bin in vielen Städten, bin viel unterwegs und das wird großartig.
Okay, wer ist die Überraschungsmannschaft?
Ja, je mehr ich darüber nachlese, habe ich das Gefühl, es gibt so viele potenzielle Überraschungsmannschaften. Es könnte Österreich sein, aber ich lese auch gute Dinge. Jetzt habe ich über Albanien gelesen, über Georgien, auch die ganz kleinen Mannschaften.
Sie haben zu viel gelesen, Herr Hitzelsberger. Wer ist denn der Favorit? Wer ist Ihr Favorit?
Da bleibe ich bei Frankreich. Das ist so, die Franzosen sind am besten besetzt individuell. Und auch die deutsche Mannschaft ist mit diesem Heimvorteil weit vorne dran. Und die Engländer, weil ich eine besondere Beziehung zu England habe, den wünsche ich auch, ganz lange im Turnier zu bleiben.
Okay, ich merke schon, Ihr Herz muss irgendwie geteilt werden. Die Frage, die wahrscheinlich kein Ex-Profi-Fußballer mehr hören kann, aber wo landet das deutsche Team? Jetzt keinen Haarausfall oder einen Schreianfall kriegen?
Nee, schon Finale. Also jetzt gehen wir vom Besten aus, die kommen ins Finale. Aber ich habe gerade gesagt, Frankreich ist Favorit. Also wenn es diese beiden Mannschaften zusammenkommen, dann soll es so sein.
Ich wünsche Ihnen erfüllte, fantastische, sehr, sehr gute Wochen, lieber Thomas Hitzelsberger. Uns allen lege ich nochmal das Buch Mutproben ans Herz. Vielen Dank für das Gespräch im Sonntagstalk von SR1 und HR3.
Vielen Dank.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
In der ARD-Audiothek halten wir euch immer auf dem Laufenden, auch in Sachen Sport. Zu den großen Events gibt's ein Extra-Angebot. Zur Europameisterschaft, Beispiel das EM-Update von meinen Kollegen und Kolleginnen von der Sportschau. Jeden Tag 10 bis 15 Minuten. Alles, was man wissen muss und worüber gesprochen wird. Das EM-Update in der ARD-Audiothek.